Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. An einem Tag, an dem nun amtlich ist, was viele schon befürchtet hatten, als die Museen, Kunstvereine und Galerien wieder öffnen durften. Sie müssen wieder schließen. In Hamburg jedenfalls, wo sich der regierende Bürgermeister an die vereinbarte Notbremse hält. 3 aufeinanderfolgende Tage mit einer Inzidenz von mehr als 100. Schulen bleiben offen, Busse und Bahnen fahren weiter, aber das ist ein anderes Thema. Uns interessiert bei Kultur heute, ob es das denn jetzt ein Dauerzustand werden soll. Museen auf, wenn die Zahlen runtergehen, Museen zu, wenn die Zahlen steigen. Darüber habe ich gesprochen mit der Direktorin des Museums für Kunst und Geschichte in Hamburg, mit Tulga Bayerle. Und ich habe sie zunächst mal gefragt, was denn die heutige Schließungsanordnung für ihr Haus ganz konkret bedeutet.
Ganz konkret bedeutet es, und das ist mit einer der bittersten Sachen, dass wir sehr viel Energie reingesteckt haben, es zu öffnen, weil das ist ja nicht auf Knopfdruck möglich. Und so schnell wieder zu schließen heißt, MitarbeiterInnen, Aufsichten, die jetzt monatelang in Kurzarbeit waren, mit großer Freude ihre Arbeit aufgenommen haben, nach einer Woche wieder nach Hause zu schicken. Es bedeutet, dass Prozesse, die man aufbauen muss, wie zum Beispiel Online-Ticketing, Anmeldungsprozesse etc., nicht einmal aus ihren Kinderkrankheiten herauskommen konnten, weil wir schon wieder zusperren. Und es bedeutet, dass die Freude von den KuratorInnen, ihre Ausstellungen der Öffentlichkeit sichtbar und zugänglich zu machen, natürlich auch gedämpft ist.
Hatten Sie denn nicht gehofft, sondern damit gerechnet, dass das Ganze länger funktionieren würde?
Nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir länger offen bleiben würden, aber ich hatte gehofft, dass es zumindest mehr als eine Woche ist.
Die Zahlen steigen, es gibt eine Verantwortung für die Gesundheit und es gibt ja die Diskussion darüber, wo sind die Hotspots, wo entstehen diese Zahlen. Was würden Sie vorschlagen, was Museen angeht, was Galerien angeht, was Kunstvereine angeht?
Ja, zum einen war das natürlich sozusagen eine Entscheidung vorletzte Woche, wo man schon in der Entscheidung das Gefühl hatte, ist das wirklich durchdacht. Zur jetzigen Entscheidung, glaube ich, gibt es keine Alternative, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine sinnvollen oder tragfähigen Strukturen oder Strategien haben, wie man anders mit der Situation umgeht. Also darüber würde ich gerne nachdenken. Wie können wir nach einem Jahr Pandemie die nächsten Monate gestalten? Jetzt, zum heutigen Tag, musste der Senat, die Stadt Hamburg, der Oberbürgermeister so entscheiden.
Es gibt trotzdem eine Initiative von Hamburger Kulturinstitutionen, die zumindest die Frage stellen, wie könnten solche anderen Strukturen aussehen? Sie haben mitgearbeitet an dieser Initiative. Wie könnte so ein Konzept funktionieren?
Also wir wissen, wie komplex die Situation ist und wir wissen auch, dass Entscheidungen überhaupt nicht an uns Kulturschaffenden liegen, aber nachdem wir großes Interesse daran haben, langfristig planen zu können und selbstverständlich dafür kämpfen, dass Kultur ein Angebot für die Gesellschaft ist, das jenseits der Vergnügung steht. Also es geht ja nicht um Belustigung oder sonst etwas, sondern es geht wirklich um Räume zu schaffen, wo Menschen auch auftanken können und sich sozusagen anderweitig erholen können als nur der Spaziergang im Park oder um die Außenalster herum. Da haben wir vorgeschlagen, dass man sich nochmal genau anschaut, wie eine gute Kombination aus Teststrategie und andauernder Impfstrategie logischerweise ineinandergreifen kann. Wir finden auch, man könnte sich genauer anschauen, okay, wie schaut jetzt das Ergebnis aus, wenn Tübingen zum Beispiel so ein Testverfahren macht mit einem Tagesticket, wo BewohnerInnen von Tübingen viel machen können. Was machen andere Kulturinstitutionen oder andere Länder, wie eine Strategie ausschauen kann, die jetzt einfach neue Möglichkeiten eröffnet, als nur auf Inzidenzen zu schauen und wieder zu und wieder auf und wieder zu und wieder auf zu machen, weil das ist zermürbend.
Sie haben sich damit gewandt an den Hamburger Kultursenator, an Carsten Broster, ja, der durchaus als starker Kämpfer für die Anliegen der Kultur gilt. Eigentlich nur die Hamburger Museen oder ist es ein breiterer Kreis?
Also ich habe die Initiative gestartet vorgestern Abend oder sowas und wir haben uns gestern abgestimmt. Das heißt, das sind jetzt mal Museen und Ausstellungshäuser übergreifend, aber wir verstehen das als Strategie natürlich übergreifend für Kulturinstitutionen an sich. Bei der Entscheidung der Bundesregierung vorletzte Woche wurde ja prognostiziert, wenn die Inzidenzen nicht steigen würden, dann könnten ja auch Konzerthäuser etc. öffnen mit einem Selbst- oder Schnelltest. Auch das war ähnlich nicht durchdacht bis ins Letzte, weil woher kommen die Schnelltests? Wer testet? Was für eine Art von Nachweis habe ich? Und schon gar nicht geht das mit einem Selbsttest, weil da habe ich keinen Nachweis, um ins Konzert zu gehen. Also da gibt es viele Schwierigkeiten, das wissen wir. Und das heißt, wir wissen auch ganz genau, dass sich unser Senator sehr einsetzt. Diese Initiative ist in erster Linie dahingehend gemeint, dass wir ihn einfach gerne dabei unterstützen wollen, neue Strategien zu überlegen und auch zu artikulieren.
Hamburg zieht die Notbremse. Tulga Bayerle war das, die Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in der Hansestadt. Ebenfalls geschlossen, nach wie vor, die Kultureinrichtungen in den Niederlanden. Zwei Beispiele jetzt gleich, erst Oper, dann Ballett. Das Amsterdamer Opera Forward Festival findet in diesem Jahr zum 5. Mal statt. 2020 allerdings wurde es genau einen Tag vor dem geplanten Beginn abgesagt. Das Festival versteht sich als Labor. Es geht um die Zukunft des Musiktheaters mit Schwerpunkten zum Beispiel auf Digitalität und Virtual Reality. Das Thema hat inzwischen natürlich eine ganz neue Aktualität bekommen. Gestern war Eröffnung mit den 7 Todsünden von Brecht und Weil. Jörn Florian Fuchs hat die Premiere verfolgt. Herr Fuchs, bevor es um die Inszenierung geht, integriert in die Premiere war ein kurzer Auftritt von Marieke Lukas-Reinefeld. Und das war nicht so ganz ohne.
Das stimmt. Und vielleicht ein Wort zu Reinefeld. Diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sie nicht ganz parat haben, die sollte ja Gedichte von Amanda Gorman übersetzen und ist in die Kritik geraten, weil sie eine weiße Person ist. Eine Transperson übrigens, aber eben weiß von der Hautfarbe. Und da haben wir ja jetzt schon seit Wochen inzwischen eine Diskussion. Sie hat das inzwischen zurückgelegt, diesen Auftrag, ist immerhin Booker-Preisträgerin und hat sich in einer kurzen Gedichtlesung sehr prägnant mit den 7 Todsünden auseinandergesetzt, sehr schöne Sprachbilder gefunden, manchmal auch durchaus derb. Da geht es eben um die Gier nach Essen, nach Fleisch. Naja, eigentlich eher sogar ums Fressen. Das passt dann wirklich auch zu dem Musiktheaterstück, in dem es zum Beispiel heißt, jetzt habe ich einen halben Hirsch auf dem Teller und schon verspeist und ich habe aber nach wie vor Hunger. Was kommt als nächstes? Es war ein sehr prägnanter, starker Auftritt, fand ich. Sie kam im dunklen Anzug mit Krawatte und hat gleichsam sozusagen das Vorprogramm geboten zu den 7 Todsünden.
Todsünde voller Reihe sozusagen. Wie sahen die übrigen denn aus? War das eher abgefilmter Stream, wie man es im Moment ja sehr häufig sieht? Oder gab es dem Anspruch des Festivals entsprechend innovative technische Ideen?
Das war schon innovativ. Ola Mafalani heißt die Regisseurin, die viel auch in der Off-Szene, vor allen Dingen in den Niederlanden, bis jetzt inszeniert hat. Sie macht das als eine Mischung aus, ja, Theater auf dem Theater. Also wir haben das Orchester auf der Bühne dort und die Akteure spielen zum Teil im Orchester oder auch auf den Rängen. Es ist also ein Theater ohne Zuschauer, aber eben mit Künstlerinnen und Künstlern, das sehr vielfältig bespielt wird. In dem Stück geht es ja darum, dass eine Figur namens Anna aus Louisiana durch die USA reist, eben auf der Suche nach den 7 Todsünden, die sie alle erleben möchte, und am Ende kehrt sie in die Provinz nach Louisiana zurück. Das ist eine Sängerin und eine Schauspielerin in diesem Stück, also eine gespaltene Figur. Und diese Figuren, die beiden Annas, die verwandeln sich ununterbrochen, haben neue Kostüme. Manches ist sehr witzig, so 30er, 40er Jahre, schick, revuehaft. Manches ist total düster, abstrakt, erinnert dann ein bisschen wieder an den Stummfilm. Also auch eine Zeitreise, buchstäblich. Und das fand ich szenisch durchaus überzeugend.
Gesungen hat eine berühmte Wagner-Sängerin, Eva-Maria Westbrook. War das eine gute Besetzung?
Fand ich absolut. Das ist jetzt ein kleiner Höreindruck. Du durchaus eine schwere Stimme, die aber auch diese Revue-Momente ganz gut vermitteln kann. Das Ganze wurde musikalisch dann noch gestaltet von dem Rotterdamer Philharmonischen Orchester unter Erik Nielsen.
Dann haben wir ja schon gesagt, das war der Auftakt. Was bietet das Festival sonst noch, Herr Fuchs, und wie kommt man auch aus Deutschland ran?
Man kann sich tatsächlich einfach, wenn man Opera Forward Amsterdam in die Suchmaschine eingibt, kann man sich gratis anmelden. Es sind 4 Tage insgesamt bis einschließlich Sonntag mit diversen Digitalangeboten auf Abruf oder auch live. Es gibt eine Mainstage, ein Foyer. Also man versucht auch wirklich eine neue Form des Digitalen tatsächlich bei diesem Festival zu schaffen. Nicht nur was die Stücke betrifft, sondern auch die Vermittlung.
Frage ganz zum Schluss. Ich werde jetzt nicht fragen, wie und wo Sie es gesehen haben und ob Sie denn trotzdem den schwarzen Anzug anhatten. Aber können Sie als Kritiker in der digitalen Form eigentlich die Qualität einer Inszenierung genauso gut beurteilen wie im Opernhaus?
Ich verrate, light casual habe ich getragen, um es mal so zu sagen. Das war mein Dresscode für solche Geschichten. Ich würde eindeutig sagen, jein, weil bei vielen abgefilmten Streams tatsächlich das nicht zu beurteilen ist. Aber hier nimmt dieses Festival ja explizit sich vor, eben eine digitale Vermittlung zu schaffen. Mhm. Und diese Formate funktionieren exklusiv sozusagen im digitalen Raum. Deswegen würde ich sagen, das kann man beurteilen.
Dankeschön, Jörn Florian Fuchs. Nicht aus, aber über Amsterdam. Und gleich weiter auf eine andere niederländische Bühne, vor der gerade kein Publikum sitzen kann, in die Hauptstadt nach Den Haag nämlich und zum Tanztheater. Dort ist es etwas ruhiger geworden um Jerzy Kilian, der 1975 mit nicht einmal 30 Jahren zum künstlerischen Direktor des Nederlands Dance Theater NDT ernannt worden war. Inzwischen ist der gebürtige Prager 73 und die Junior-Kompanie des NDT, das er fast 20 Jahre lang geleitet hat, hat seine Choreografie 2752 von 2002 wieder aufgeführt. Wiebke Hüster hat es gesehen. Frau Hüster, der Titel des Stücks 2752 bezeichnet dessen Länge. Muss die immer haargenau eingehalten werden und was geschieht im Stück?
Oh ja, das ist ja so faszinierend beim Tanz zu sehen. Das konnte man gut überprüfen und Merce Cunningham hat sich damals den Spaß auch gemacht, ob Choreografien, die jetzt nicht rhythmisch genau festgelegt sind nach der Musik, sondern allein nach dem Rhythmus der Tänzer, wie präzise die sind, also wie sehr die Länge dann des Stücks variiert. Und da hat man festgestellt, dass große Symphonieorchester häufig bei ihren Interpretationen von Symphonien viel stärker abweichen, nämlich manchmal eine halbe Minute, während eben der Tanz total präzise ist. Hier ist es so, das Stück endet und die sind exakt auf diese Sekunde dann auch fertig. Das spielt auch an, hat Kilian mal gesagt, auf all die Zeit soll es einem bewusst machen, die die Tänzer auch vor Vorstellungen damit verbringen, bis sie auf die Sekunde genau da stehen und das abliefern, was ihre Performance für das Publikum ist. Also praktisch der ganze Alltag dahinter, darauf soll das auch nochmal aufmerksam machen. Was ein bisschen schade war, Sie haben es gerade mit Jörn Florian Fuchs angesprochen, wenn man dieses Stück gestreamt sieht, dann muss man sagen, es eignet sich nicht so gut dafür. Es ist sehr dunkel von der Beleuchtung. Kilian hatte ja immer diese Faszination für die Laterna Magica, das Dunkle. Er hat immer gerne die Wände mit heimlichen Durchgängen geschlitzt, die erst sichtbar wurden, wenn der Tänzer durchtrat oder Löcher in den Bühnenboden, die Teppiche beiseite gerissen. Das tut ja auch in diesem Stück wieder. Es hat auch etwas Mysteriöses und das kommt im Stream leider gar nicht rüber. Das ist zu dunkel, das ist in seiner geheimnisvollen Stimmung zu vage, zu unpräzise.
Ganz kurz, Frau Hüster, die Tänzerinnen und Tänzer des NDT 2 sind zwischen 17 und 22 Jahren alt. Das heißt, als das Stück 2002 uraufgeführt wurde, da haben die wahrscheinlich noch in ihren Windeln rumgewippt. Was müssen sie noch lernen? Haben sie sich gefühlt wie in einer Schulaufführung?
Ich glaube, man hat so einen kleinen Film aus der Probenarbeit gesehen in der Pause zwischen den zwei Stücken und die waren, glaube ich, total glücklich, mit dieser Ikone des postmodernen Tanzes zusammenarbeiten zu können. Ich fand allerdings im Kontrast zu der Uraufführung des Abends von Marco Goelke, The Big Crying, dass man da genau sieht, was der Unterschied ist, wenn eine Uraufführung tatsächlich auf diese Tänzer hin geschrieben, mit ihnen im Saal erarbeitet wird, weil die ganze Jugendlichkeit, die ganze explosive Emotionalität, aber auch diese Verletzlichkeit und Schüchternheit vielleicht auch noch im Ausdruck, die diese jungen Tänzer verständlicherweise haben bei aller großen Virtuosität, die sie hier an den Tag legen, technisch, die hat Marco Goecke aufgegriffen und hat ihnen praktisch in diesem choreografischen Prozess, das sieht man in dem Tanz, vermittelt, dass das etwas Gutes ist, etwas Wunderschönes, dass sie sich sozusagen darin wohlfühlen müssen, das sozusagen zeigen müssen. Und das ist ja überhaupt ein Prozess des Tanzens im zeitgenössischen Tanz. Man ist je besser als Tänzer, je mehr man zu sich selbst als Persönlichkeit durchdringt und sozusagen durchscheinend wird und einfach man selbst ist in der Choreografie.
Sie waren vor einiger Zeit hier in dieser Sendung schon mal ziemlich begeistert über eine Choreografie von Marco Goecke, über den Liebhaber nämlich. Das war damals nach dem Roman von Marguerite Duras. Gibt's diesmal für The Big Crying auch wieder eine literarische oder eine textliche Vorlage?
Nein, also gar nicht. Und ich finde es so faszinierend. Es ist schon wieder ein tolles Stück von Marco Goecke. Und er hat ja relativ idiosynkratisch angefangen. Ich war oft so ganz aufgebracht, weil ich fand diese Tanzsprache, also jetzt vor 10 Jahren, als ich anfing, das zu gucken oder noch ein bisschen länger, ist zu eingeschränkt, ist nicht variationsreich genug, ist nicht emotional offen genug, ist oft so fast verkrampft, ja. Und das hat sich alles geändert und es hat sich so geöffnet. Es gibt so eine emotionale Tiefe und auch so ein Variationsreichtum an der Phrasierung, im Timing. Dauernd werden die Tempi gewechselt, dauernd passiert was Überraschendes, dauernd hat man das Gefühl, oh Gott, wie soll ich denn jetzt diese Bewegung beschreiben? Das ist ja unglaublich, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber dann teilt es sich eben nicht als Idiosynkrasie mit, sondern als genuin aus der Körperspannung des klassischen Tanzes gewachsene Intensität. Und darin sind diese Tänzer einfach großartig.
Ballett in Den Haag, einmal etwas älter, einmal ganz neu. Wiebke Hüster war das offensichtlich begeistert. Vielen herzlichen Dank. Mitten in der kalifornischen Wüste findet in diesem Jahr schon zum 3. Mal die Biennale Desert X statt, Corona-gerecht Open Air und als Non-Profit-Unternehmen. In diesem Jahr beginnt sie mit einem Monat Verspätung und kleiner als sonst, auch das eine Folge der Pandemie, denn nicht alle Künstlerinnen konnten durch Einreiseverbote und andere Hürden wie geplant teilnehmen. Die Ausstellung nimmt sich einer Reihe von sozialkritischen Themen an, stand allerdings auch selbst schon in der Kritik wegen eines Ablegers 2019 in Saudi-Arabien. 2021 geht es nun um Landraub, Rassismus und Flucht mit bekannteren Namen wie Richard Prince oder Doug Aitken, aber auch mit unbekannteren. Katharina Wilhelm war in Kalifornien.
Indianland prangt in weißen Lettern mitten in der Wüste. Der Schriftzug ist im Hollywood-Zeichen aus L.A. nachempfunden. Die Installation hebt sich klar vom blauen Himmel und dem gelbbraunen Wüstensand und Geröll ab. Ein echter Hingucker und das wohl meist fotografierte Werk der Desert X bisher. Nicholas Glennon will diese Aufmerksamkeit unter anderem auf das Thema Landraub und Diskriminierung von indigenen Völkern lenken.
The work references some of that history, through Hollywood.
Es ist eine Referenz auf das Hollywood-Zeichen. Es wurde geschaffen als Werbung für Immobilien, die ausschließlich Weißen vorbehalten waren. Und es repräsentiert jetzt eine Industrie, die oft indigene Menschen falsch repräsentiert hat.
That often misrepresents indigenous communities.
Glennon gehört der Gruppe der Tlingit und der Ich-Yatzin an. Der Begriff Indien werde immer noch falsch und generalisierend für die indigenen Völker Nordamerikas genutzt, sagt er. Die seien aber vielfältiger. Der Begriff radiere dies aus.
The government had used this term Indian to generalize and, you know, remove that individuality from our communities.
Glennon geht es um die schmerzhafte Geschichte der USA. Wem gehört das Land eigentlich, auf dem wir gerade stehen? Von wem wurde es geklaut und wem sollte es nun gehören? Viele Besucher fühlen sich von dem Kunstwerk magisch angezogen, machen Selfies, laden die Bilder auf Instagram und Co. hoch. Besucherin Jackie ist zwiegespalten. Ich verstehe es, aber es ist eben auch so Instagrammable. Das Spektakel und die Ästhetik der Werke in Verbindung mit dem atemberaubenden Wüstenhintergrund im Coachella Valley nahe Palm Springs gehören zum Konzept der Desert X. Und die sozialen Medien dienen im Prinzip als kostenlose Werbung. Besucherin Julia sagt, sie sei gekommen, weil sie ein Video auf TikTok gesehen hätte. Julia ist zu einem riesengroßen Dreieck gefahren. Es besteht aus dutzenden Matten, hergestellt aus Palmwedeln. Sie bilden eine Art Labyrinth. Wer die engen Gänge betritt, der fühlt sich wie auf einer kleinen Reise. Zudem auch irgendwie behütet, denn die Matten wehren den starken Wüstenwind ab. Künstler Eduardo Sarabias Werk heißt The Passenger. Es geht ums Reisen, ums Ankommen. Seine Mutter habe ihn dazu inspiriert, erzählt er. Ich habe über die Wüste nachgedacht, was sie mir bedeutet. Und meine Mutter. Als sie jung war, ist sie durch die Wüste aus Mexiko in die Vereinigten Staaten gereist. Viele der Menschen, die diesen Weg gehen, haben diese Art von Matten dabei. Sie schlafen darauf und sie werden durch sie beschützt. Viele Menschen aus Los Angeles kennen genau diese Art von Geschichte. Welche Gemeinsamkeiten zwischen zwei Nationen bestehen können, die sich auf den ersten Blick nicht ähneln, das hat Künstlerin Zahra Al-Ghamdi aus Saudi-Arabien versucht herzustellen. Ihr riesiger Monolith sieht zunächst aus wie eine Mauer aus Holz oder Stein. Bei näherer Betrachtung sind es zementierte Decken. Ich habe realisiert, dass die Geografie hier sehr ähnlich ist wie die meiner Heimatstadt Al-Bahr. Das hat mich inspiriert, den Sand aus Palm Springs zu nehmen und mit der Architektur aus meiner Heimat zu kombinieren, um etwas zu kreieren, was zwei Städte miteinander verbindet, die so weit voneinander entfernt sind. Auch hier sind wieder viele Besucher, die wohl vor allem das spektakuläre Motiv suchen, weniger vielleicht sogar den ernsten Hintergrund. Künstler Glennon will mit seinem Indian Land aber auf jeden Fall weitergehen. Er hat sich der sogenannten Land-Back-Bewegung angeschlossen und eine Spenden-Sammelkampagne gestartet, um tatsächlich Land zurückzukaufen für die indigenen Völker, die nahe Palm Springs wohnen.
Instagrammable kannte ich auch noch nicht. Katharina Wilhelm war das über die Desert X Biennale in Kalifornien. In verschiedenen Städten in Deutschland haben die Kultureinrichtungen nach wie vor nicht voll geöffnet. In Hamburg müssen sie wieder schließen. In Berlin will man jetzt eine vorsichtige Öffnung versuchen. Und zwar heute. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von und mit Anna Kohn.
6 Institutionen testen, wie man eben mitten in der Pandemie sichere Vorstellungen schaffen kann. Und den Anfang macht heute Abend das Berliner Ensemble. Das Berliner Ensemble mit einer Aufführung von Benjamin von Stuckrad-Barres Panikherz. Los geht's in etwa 2 Stunden. Und morgen geben dann die Berliner Philharmoniker eine Vorstellung. Die rund 1000 Tickets dafür waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Und die Voraussetzung bei beiden Vorstellungen heute und morgen ist, dass die Besucher vorher einen Corona-Test machen. Die Intendantin der Berliner Philharmoniker, Andrea Zietschmann, sie erklärt den Ablauf so.
Also wenn man sich eine Karte gebucht hat, hat man einen Gutscheincode bekommen und konnte sich einen Timeslot buchen in einem der dezentralen Testzentren oder hier bei uns im Haus. Das ist vielleicht auch interessant. Wir haben auch gesagt, wenn wir den Piloten machen, möchten wir auch ausprobieren, wie ist es mit einem eigenen Testzentrum. Zwischen 17 und 18, 30 möchten wir 480 Leute testen. Wir hoffen, dass das alles auch wirklich so gut funktioniert. Und man konnte aber auch über die Stadt hinweg in unterschiedlichen Zentren buchen.
Ja, ein hauseigenes Testzentrum, das kann natürlich nicht jeder Veranstaltungsort leisten. Die Testproblematik hatten wir ja schon erwähnt in dieser Sendung. Aber warten wir mal ab, wie der Abend beim Berliner Ensemble gelaufen ist. Das erfahren Sie morgen dann auch hier bei uns in Kultur heute. Und noch eine Meldung aus Berlin gab es heute. Nach 5 Jahren Sanierung soll die neue Nationalgalerie am 21. August wieder eröffnet werden. Das hat der Leiter Joachim Jäger heute angekündigt. Der riesige Flachbau aus Stahl und Glasfronten von Mies van der Rohe wurde seit 2015 denkmalgerecht saniert. Das heißt, er wurde entkernt und alle zehntausende Originalteile inklusive Lichtschalter wurden ausgebaut und restauriert. Und da kann man nur die Daumen drücken, dass die Corona-Entwicklungen bis August besser verlaufen. Ganz ursprünglich hätte ja jetzt gerade eigentlich auch die Leipziger Buchmesse stattfinden sollen und auf der hätte dann das Netzwerk der Literaturhäuser seinen Preis vergeben. Jetzt können wir aber zumindest kurz vom Konjunktiv zum Indikativ wechseln. Der Preis der Literaturhäuser wurde nämlich heute trotzdem verliehen, nur eben nicht auf der Buchmesse. Und er geht an Ingo Schulze, der durch seine Bücher über Figuren in der DDR und zur Wende- und Nachwendezeit bekannt wurde. Zum Beispiel die rechtschaffenen Mörder von 2020. Der Preis besteht aus 20.000 Euro und einer Lesereise durch die Literaturhäuser. Wann die stattfindet, ist allerdings noch unklar. Und zum Ende noch etwas, das nicht überrascht. Die Kulturministerinnen und Minister der Länder haben sich gegen ein eigenständiges Bundeskulturministerium ausgesprochen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte sich vor kurzem wieder dafür ausgesprochen, für ein eigenständiges Kulturressort. Ihre Begründung war die gewachsene bundespolitische Bedeutung der Kultur.
Auch das war Kultur heute. Vielen Dank, Anna Kuhn. Nach uns die Nachrichten. Dann kommt Bastian Brandau mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm. Die KultusministerInnen beraten über Corona und Schule. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.